Manchmal ist die spannendste Frage nicht die lauteste. In dieser Q&A-Folge geht es genau um die Dinge, die viele von euch im Depot besonders bewegen. Einzelaktie oder ETF, dranbleiben oder reduzieren, Indonesien, Lateinamerika, Versorger, Drohnen und die Frage, was man mit seinem Geld eigentlich macht, wenn man nicht nur zuschauen will. Christian Virö ist wieder mit dabei. Das alte Team also wieder zusammen. Und wir ordnen eure Fragen so ein, wie wir selbst entscheiden würden. Und konkret. Und ohne Show. Bevor wir zusammen loslegen, kommen hier aber noch die Risikohinweise vom Scalable Chief Economist.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt es diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Für uns, die wir hier aufzeichnen, ist weiterhin der 25.06. Es ist kurz nach 11 und Christian und ich nehmen heute dann auch noch den zweiten Teil einer Q&A-Session auf, die ihr dann eben mit etwas zeitlicher Verzögerung seht, weil es ja zwischenzeitlich noch so ein paar aktuelle Ereignisse gab, über die wir euch auch informieren wollten. So, das heißt, der DAX steht an dem Tag immer noch bei 24.880 Punkten. Das Depot steht weiterhin so bei 400, knapp 9.000 Euro. Aber das ist für das, was jetzt eigentlich so kommen soll, gar nicht so wichtig. Erstmal schön, dass du weiterhin da bist, Christian, und dich weiterhin deiner kleinen Hitzehöhle aussetzt.
Ja, ich bin allmählich so ein bisschen vorgedünstet, also jetzt allmählich auf Betriebstemperatur.
Ja, dann legen wir auch direkt los mit Patrick. Fragen an den SPDler. Ich glaube, einschätzen zu können, dass damit tendenziell eher ich gemeint bin, aber wir beantworten sie trotzdem beide. Ist es gesellschaftlich sinnvoll, weiterhin das Investment in Einzelaktien zu behandeln, wenn doch für praktisch alle Menschen ETF sinnvoller sind? So, also zunächst mal, ich würde mir überhaupt nicht anmaßen zu sagen, was für Menschen sinnvoller ist. Sinnvoll ist auf jeden Fall, wenn sie investieren, wenn sie das konsequent tun, wenn sie ETF kaufen und wenn sie sich im Rahmen von dem Wunsch, auch unternehmerisch beteiligt und stärker unternehmerisch beteiligt zu sein und das auch stärker zu fühlen. Und das ist nun mal so, wenn man eine Aktie kauft, in der Regel stärker der Fall, als wenn man einen ETF kauft, wo man dann auch durchgerechnet irgendwie mit nochmal verschiedenen Anteilen an so einem Unternehmen beteiligt ist, eben einfach höher. Von daher, es ist weiterhin auch gesellschaftlich im Übrigen sinnvoll, das Investment in Einzelaktien zu behandeln. Aber ich kann auch schon versprechen, und das wurde, glaube ich, auch schon aus der Sicht der Ausstrahlung heute in den letzten Wochen deutlich, dass das Thema ETF nur mal eine kleine Zwischenpause hatte aufgrund dessen, was jetzt gerade mit der Publikumsabstimmung zum Portfolio Award so alles läuft. Und ich hoffe erstens aus der heutigen Perspektive, dass mit der Abstimmung alles glatt gegangen ist und dass ihr auch schon abgestimmt habt. Wenn ihr das noch nicht getan habt, geht ihr bitte auf portfolioaward.de und stimmt da mal ab. Und dann wisst ihr eben auch, was wir in den nächsten Wochen sicherlich auch noch an der einen oder anderen Stelle mit Jannis, mit Christian hier behandeln. Sinnvoll ist es zu investieren. Und die Ansprache als SPDler, die historisch bei mir komplett begründet ist, inzwischen nicht mehr so richtig gegeben ist auf Basis dessen, was die SPD so abliefert, liefert mir eine optimale Überleitung in Richtung Christian, der einen Teil eines alten Parteiprogramms der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands immer wie aus der Pistole geschossen aufsagen kann, weil die hatten damals eigentlich eine ganz gute Idee, wie Arbeitnehmer an dem Vorankommen dieses deutschen Staates auch beteiligt werden können.
Ja, da gibt es einen schönen Aufsatz, den kriegt man immer noch bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, eine vordringliche Aufgabe unserer Zeit. Von Georg Leber, Gewerkschafter und übrigens auch der erste Gewerkschafter, der nach dem Kriege wieder Minister in der Bundesrepublik Deutschland wurde. Tja, damals war man schon sehr weit. Wobei, also wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass ja nach dem Altersvorsorgedepot und der Frühstartrente auch die Aktienrente, also Kapitaldeckung in der ersten Säule kommen soll, dann hat sich ja schon ein bisschen was geändert. Und in der Tat, das ist ein gesellschaftliches Thema, dass Menschen investiert sind und dass sie auf diese Art und Weise partizipieren von wirtschaftlicher Wertschöpfung, von Wachstum. Dabei geht es natürlich um Rendite, aber eben nicht ausschließlich. Es geht auch um das Gefühl zu partizipieren, um die Teilhabe, darum eben nicht abgehängt zu sein, sodass es dann auch keinen Grund gibt, ständig dieses System in Frage zu stellen und komische Parteien vom linken oder vom rechten Rand zu wählen. Insofern, ja, ich glaube daran, dass Investieren, dass gesellschaftliche Partizipation an wirtschaftlicher Wertschöpfung ein demokratiestabilisierendes Element ist und dass wir es deswegen auch brauchen, abseits der Rendite-Themen. Und ob man es jetzt per ETF oder per Aktien macht, das muss doch jeder selbst wissen und zwar immer in Kenntnis der statistischen Lage. Wir haben da schon in der ersten Hälfte der Q&A-Sendung drüber gesprochen. Wenn ich eine Einzelaktie kaufe, ist es tendenziell eine Wette gegen die Statistik, weil eben die meisten Einzelaktien schlechter laufen als der Markt, beziehungsweise sogar über ihren gesamten Lebenszyklus keinen Wert für Aktionäre realisieren. Das gibt es übrigens nicht nur in den USA als Studie, sondern es ist tatsächlich nun immerhin für den Zeitraum seit 2000 auch in Deutschland eine Studie zu genau diesem Thema erschienen, wo ebenfalls klar wird, dass nur sehr wenige Aktien, in diesem deutschen Falle 17 von über 600, die eigentliche Aktienrendite tragen. Und dann kann man sich halt die Frage stellen, was möchte ich? Möchte ich wirklich so selbstbewusst sein mit einem Großteil meines Vermögens, genau diese rund 4% der exzeptionellen High-Performer zu finden, zu kaufen und auch durchzuhalten, während sie entsprechende Drawdowns haben? Oder bin ich bei Jack Bogle und sage, ich suche nicht die Stecknadel, sondern ich kaufe gleich den ganzen Heuhaufen und dann bin ich beim ETF. Und ja, beides kann man eben auch verbinden, sich eine solide Basis mit einem breit gestreuten ETF zu bauen, wobei wir immer darüber streiten können, was heißt dann breit gestreut und wie erreicht man das mit welchen ETFs? Und dann dazu, bei den Unternehmen, bei denen man eine wirkliche Conviction hat, eben die Einzelaktie zu kaufen, nur sich auch entsprechend zu hinterfragen, habe ich da selber eine Conviction, habe ich einen validen Investment Case oder laufe ich nur irgendwelchen Tipps und Social Media Trends hinterher, bete also quasi die Conviction anderer Leute nach und habe damit so eine Scheinüberzeugung, die so lange hält, wie ein Investment gut läuft vom Kurs her, aber die sofort einen Dämpfer kriegt, wenn der Kurs sich mal nicht mehr in die gewünschte Richtung entwickelt.
Und die Heuhaufen, die Christian gerade angesprochen hat, oder den Heuhaufen, den man dann eben kauft, den kann man sich ja auch vorstellen als, also bevor es ein großer Heuhaufen wird, sind es verschiedene kleine Heuhäufchen. Und wir sprechen jetzt so ein bisschen über Heuhäufchen. Nicht den richtig großen Haufen, sondern wir reden mal über Teilbereiche, über Branchen und auch über Ländergeschichten und fangen da mit einer Frage an von F. Mehr stand nicht da, F.J. Nachnamen sage ich ja nicht, aber mit F.J. wird der sich zumindest so ein bisschen wiedererkennen.
Das könnte Franz Josef sein. Ich finde, das ist ein wunderschöner Name. Ist ein wunderschöner Name. Erinnert mich immer einerseits natürlich an Strauß, andererseits aber auch an den seligen Wagner. Ich habe letztens noch mal den Podcast gehört von Franz Josef Wagner, langjähriger Bildkolumnist mit Ronsheimer. Herrlich. Also wenn man mal auf so einer langen Autofahrt nachts nichts zu tun hat und einfach mal die Gedanken schweifen lassen will, so über ja 40 Jahre Gesellschaftsleben der Bundesrepublik Deutschland inklusive großartiger Bildschlagzeilen, da muss ich sagen, Ronsheimer, Franz Josef Wagner, toller Podcast.
Wir haben ja lustigerweise bei einer Autofahrt, die wir beide kürzlich gemacht haben, auch über diesen Ausflug von dir gesprochen. Wo warst du da hinein, die unterwegs? Zu deiner Mutter?
Nee, da hatte ich an einem Donnerstagabend eine Veranstaltung in Bonn, die ging bis 22 Uhr und am nächsten Morgen musste ich wirklich sicher um 10 Uhr in Hamburg sein bei OMR zu einem Interview mit der CFO von Otto. Und es gab leider keine Flüge von Köln-Bonn nach Hamburg und folglich bin ich die Nacht dann durchgefahren mit dem Mietwagen von Bonn nach Hamburg. Schöne Strecke. Ich bin sogar gar nicht geblitzt worden und ich habe wirklich schön Podcast gehört. Erst habe ich deinen Podcast gehört mit Thorsten Tiet, in dem es um American Tower Corporation ging. Und danach habe ich gedacht, jetzt brauche ich was Leichtes und dann Ronsheimer und Wagner. Wobei Wagner tatsächlich so langsam spricht, dass ich das auf 1,8-facher Geschwindigkeit hören konnte.
Auf 1,8?
Ja.
Okay. Okay, das ist ordentlich. Das habe ich noch nicht gemacht. Also ich höre ja in der Regel auf 1,5, außer bei Englischsprachigen, wo ich da mal ein bisschen in der Regel runtergehen muss. Insbesondere auch bei Scott Galloway ist, glaube ich, so ein Typ, der spricht einer Geschwindigkeit, die schon so ganz ordentlich ist. Also da bin ich dann langsamer unterwegs. Aber ja, kann ich nachvollziehen. So, von Bonn nach Hamburg. Das ist ein ganz schöner Ritt, ne? Das sind so 400 Kilometer?
Ja, das waren irgendwie dann so, ich glaube, 3,5 Stunden. Es war ganz entspannt.
So, also, von daher gehen wir jetzt da mal rein und reden darüber, über die Frage von F.J. Kleiner Exkurs mit Franz Josef. Wie schätzt ihr langfristig US-Versorger als Teil eines konservativen, auf Dividenden ausgerichteten Depots ein? Und da kann ich es sehr kurz machen, nämlich als einen wichtigen und nachvollziehbaren Baustein, ohne zu wissen, ob der Sektor gerade attraktiv bewertet ist und ohne zu wissen, welche Gewichtung das bei dir dann im Depot hat und ob dir da dieses Währungsrisiko einfach keine Bauchschmerzen bereitet, dann ist ohnehin vollkommen in Ordnung. Und wenn die Gewichtung auch noch passend ist, fällt mir da nicht großartig was ein. Aber dass wir das, was Versorger so bereitstellen, ob nun in den USA oder auch in Europa, weiter brauchen, das ist relativ sicher.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Wir reden hier bei Echtgeld ja immer wieder über Megatrends und wie man sein Portfolio auch darauf ausrichten kann. Seit mehreren Jahren ist es aber gar nicht mehr so einfach möglich, sich bei den Pure Plays, bei den Treibern dieser Megatrends zu engagieren. Wer etwa gezielt am Wachstum der ganz großen KI-Pioniere wie OpenAI oder Anthropic teilhaben möchte, der sucht an der Börse erstmal vergeblich. Denn rund 85% der weltweiten Unternehmen sind in privater Hand und sie bleiben es immer länger. Genau diese Lücke schließt Scalable seit einem Jahr mit einem Private-Equity-Zugang für Privatanleger. Der Fonds mixt wachstumsstarke Tech-Investments mit echten Marktführern abseits des öffentlichen Kapitalmarkts. Da finden sich dann auch Private-Equity-Champions wie StepStone, Vinted oder Belron, die Muttergesellschaft von Carglass. Und passend zum einjährigen Jubiläum gibt es von Scalable jetzt zwei spannende News. Das KI-Schwergewicht Anthropic wurde erst kürzlich in das Portfolio des zugrunde liegenden BlackRock ELTIF aufgenommen, in dem ich übrigens auch selber investiert bin. Neben OpenAI bin ich durch die Anthropic-Aufnahme jetzt also gleich zweimal direkt an der primären KI-Wertschöpfung beteiligt. Und zwar vor einem potenziellen IPO. Außerdem gibt es bei Scalable gerade eine Jubiläumsaktion. Sie zahlen euch aktuell einen Bonus von 1% auf euer nächstes Private Equity Investment. Völlig egal, ob ihr das als Erstinvestment tätigt oder eine bestehende Position aufstockt. Die Aktion läuft noch bis zum 31. August 2026. Der Zugang zu diesen exklusiven Co-Investments von führenden Private Equity Firmen startet ab einer Mindestanlage von 10.000 Euro. Danach könnt ihr das Ganze auch ganz entspannt über Sparpläne weiterlaufen lassen. Wenn ihr also euer Portfolio abseits des klassischen Aktienmarktes diversifizieren wollt und auch bei den echten KI-Treibern der Zukunft schon vor dem Börsengang mit am Tisch sitzen wollt, dann schaut euch das Ganze mal an. Den Link findet ihr in den Shownotes und Achtung, Disclaimer auch hier, es gelten Teilnahmebedingungen, Kapitalanlagen bergen Risiken, es bestehen Liquiditätsbeschränkungen, bitte beachte die spezifischen Produktinformationen. Die Teilnahmebedingungen findest du unter www.scalable.capital. Weiter geht's mit Echtgeld TV.
Ja, was mich ja immer ärgert bei Versorgern, dass wir da ja im Grunde immer zwei Geschäftsmodelle in den Indizes zusammenfassen. Vielfach ja auch in den Unternehmen. Einerseits ist es die Energieerzeugung und andererseits, die dann auch natürlich mit dem Vertrieb an Endkunden zusammenhängt. Und andererseits ist es der Betrieb von Netzen, was ja natürlich ein wesentlich defensiveres Geschäftsmodell ist, das aber auch dann extrem kapitalintensiv ist. Ich würde mir manchmal gerne wünschen, man würde das ein bisschen mehr separieren, gerade in diesem Bereich der Netzbetreiber. Das ist ja ein klassisches Infrastrukturgeschäft, was auch Institutionelle sehr schätzen. Gibt es doch sehr schöne Möglichkeiten zu investieren für dividendenorientierte Investoren. Zu der Frage, wie schätzt ihr US-Versorger ein? Nur noch ein Nachsatz. Warum eigentlich nur US-Versorger? Ich meine, wir haben in Europa auch Versorger. Wir haben sehr starke Versorger oder wiedererstarkte, wenn wir mal unsere beiden deutschen Versorgerunternehmen uns anschauen. Da haben wir ja genau auch diese Situation. Wir haben RWE, die sich als Energieerzeuger aufgestellt haben, und wir haben E.ON, die sich entsprechend als Netzbetreiber aufgestellt haben. Zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle, beide momentan sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Aber wir haben natürlich dann auch etwa ein Unternehmen wie eine Iberdrola, die ja aus Spanien heraus, wo sie teilweise auch Netzbetreiber sind, dann Richtung Lateinamerika, was nahe liegt, aber dann auch Richtung USA gegangen sind, die auch in Deutschland aktiv sind. Wir haben in der Versorgerbranche dann auch Unternehmen, die nicht nur sich mit Energie beschäftigen, sondern auch mit Wasser und Abwasser. Da wären wir dann in Frankreich bei einer Veolia Environnement beispielsweise. Und deswegen würde ich nicht unbedingt nur auf die USA eingrenzen, sondern würde auch Europa dazu nehmen. Und wenn wir da jetzt nicht unbedingt über Einzelaktien sprechen, sondern vielleicht ein S&P 500 Utilities nehmen, dann wäre das Gegenstück in Europa ein Stoxx 600 Utilities. Da hat man entsprechend breite Diversifikation. Man hat auch die Möglichkeit, sich die Dividenden ausschütten zu lassen, wenn man das gerne möchte. Und man hat dazu ja auch noch so ein bisschen Fantasie dadurch, dass die EU sich ja auch getrieben durch die Vorschläge von der Draghi-Kommission mit dem Gedanken trägt, die Fusionskontrolle in Europa mal zu lockern. Und das könnte den Boden bereiten dafür, dass wir Zusammenschlüsse im Versorgerbereich sehen, europäische Champions. Und das könnte auch nochmal ein Treiber für die Kursentwicklung sein. Insofern, ja, Versorger gehören in ein breites Depot hinein. Sie sind ja auch in jedem Weltindex entsprechend drin. Der Anteil ist allerdings so 3-5%, relativ gering. Wenn man das ein bisschen stärker akzentuieren möchte, dann gibt es eben die Möglichkeit, das als Satellit mit solchen entsprechenden Sektor-ETFs zu machen, die ich übrigens immer ausnehme, wenn ich über Themen-ETFs spreche. Das vielleicht noch, nur noch mal, weil ich ja sonst sehr kritisch gegenüber Themen-ETFs bin. Das ist für mich ein Unterschied. Sektor-ETF ist wirklich das, was ich ganz klar nach der Klassifizierung Global Industry Classification Standard abgrenzen kann. Es ist ziemlich eindeutig, sagen wir mal, in 95% der Fälle ist ein Unternehmen jetzt ein Versorger oder ist er kein Versorger? Ist es ein Halbleiterunternehmen oder ist es das nicht? Und dagegen Themen-ETF für mich alles, was eben keine klassische Sektordefinition hat, sondern zum Beispiel AI, Physical AI, Robotik, wo man im Rahmen einer hybriden Definition, die ja dann nach Index-Provider oder Know-how-Partner extrem abweichen kann, Werte aus ganz vielen unterschiedlichen Sektoren drin hat. Und da habe ich immer so ein bisschen so die Hype-Vibes, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig und sage mal, da darf man immer noch mal ein drittes Mal hingucken, ob man das denn auch wirklich in dieser Form will und zu welchem Zweck.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein. Apropos, als wäre es geplant gewesen, kommt jetzt eine Frage von Matthias, die mich persönlich ja an mein Poesiealbum erinnert hat, aber vielleicht erstmal die Frage. Ich bin selbst in diversen Drohnenunternehmen schon seit mehreren Jahren investiert. Gratulation dazu. Drone Shield, Volatus Aerospace, Parrot, Drone Vault. Wie seht ihr den Sektor und welche Unternehmen werden aus eurer Sicht den Markt dominieren und welche eher nicht? Christian?
Ja, I have no idea. Ja, ich weiß es nicht. Mut zur Lücke. Ich weiß nicht, wäre auch so ein Spruch fürs Poesiealbum. Mut zur Lücke. Nein, Drohnen ist natürlich ein extrem relevantes Thema, nicht nur aus der Logistik, sondern ich glaube gerade der Iran-Krieg hat nochmal gezeigt, was asymmetrische Kriegsführung bedeutet und auf Drohnen entsprechend da einzugehen, Drohnen auch in eine Militärstrategie einzubinden, die etwa eine abschreckende Wirkung hat, ist eine ganz wesentliche Herausforderung. Eine Herausforderung übrigens nicht nur für Staaten und Armeen, sondern auch eine Herausforderung für die sogenannten Defense Primes, also die großen Rüstungskonzerne, die wie eine Rheinmetall ja dann häufig aus dem großen, schweren Gerät und den Riesenprojekten kommen und jetzt eben herausgefordert werden von solchen Startups, die ja dann auch schon inzwischen auf dem Milliardenniveau angekommen sind, wenn wir beispielsweise an Helsing in München denken, was dann diesen ganzen Rüstungssektor auch wieder schwieriger investierbar macht, weil der ganze Trend entsprechend auffächert und die Kursentwicklung bei Rheinmetall spricht ja dafür auch Bände. Das liegt ja nicht alles nur daran, dass da jetzt ein paar Aufträge erstmal nicht erteilt worden sind. Insofern aber, das ist ein Thema insgesamt für die gesamte Verteidigungsindustrie, für die gesamte Hightech-Industrie. Da kommt ja dann, was Steuerungssysteme angeht, auch natürlich Software und KI zum Einsatz. Da sind wir in der Schnittstelle zur Robotik. Und da jetzt 3, 4, 5 Unternehmen rauszusuchen, wo ich sage, oh, da kann ich aber eine Conviction zu entwickeln. Nein. Also da könnte ich jetzt etwas lesen und könnte das dann erzählen, aber wäre immer noch keine Überzeugung. Insofern kann ich absolut nichts sagen. Glückwunsch, dass du dabei bist. Denk an die Themen, die wir im ersten Teil dieses Q&A über auch mal Gewinnmitnahmen, Verkäufe, Klumpenrisiken durch zu gut gelaufene Positionen und das statistische Risiko, dass es eben über lange Zeit eben doch schief läuft, was wir da alles gesagt haben. Lass das entsprechend einfließen. Und ansonsten, ja, es sind alles im Wesentlichen Small-Cap-Werte. Du kannst ja dann auch noch die ganze Definition erweitern, wenn du von der Drohne rüberkommst Richtung Physical, AI und Robotik. WisdomTree hat dazu auch jetzt gerade wieder ein ETF gemacht. Ich finde es ja einfach spannend, sowas anzugucken. Nicht, weil ich es kaufen möchte, sondern weil ich dann sehe, was es alles so für Unternehmen gibt in diesem Bereich und wie wenig Pure Plays es eigentlich sind, wie stark dann doch internationale Konzerne sind. Für mich ist es ein Thema, wo ich davon ausgehe, dass ich es in einem breit diversifizierten Index ausreichend abgedeckt habe und wo ich einfach überhaupt keinen Ansatzpunkt habe zu sagen, ja, da ist jetzt nochmal dieses eine Unternehmen und da bin ich überzeugt, das wird richtig durchstarten.
Ja, denn es geht ja auch darum, also Gewichtung ist ein ganz wichtiger Faktor bei dem Thema aus meiner Sicht, also mit welchem Depotanteil ist man in diesem Markt dann auch aktiv, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es, ohne es mir angeguckt zu haben, nicht unwahrscheinlich ist, dass diese Unternehmen jetzt auch eine am oberen Ende oder oberhalb des oberen Ende von Bewertungsrelationen, die man als normal bezeichnen kann, notieren.
Die du als normal bezeichnen würdest. Das muss man ja auch sagen. Jeder hat sein eigenes Beuteschema und von der Bewertung her würde ich mal sagen, passen Drohnenhersteller, zumindest diese fokussierten, nicht in dein Beuteschema rein.
Das kann gut sein. Und von daher, jetzt komme ich zurück zu meinem Poesiealbum. Ich meine, es war Jochen P. Punkt. Wollen wir es mal dabei belassen. Aber der hat mir meiner Meinung nach Folgendes in mein Poesiealbum so in dem Jahr 84 oder 85 geschrieben. Sokrates, der alte Greis, sagte einst in tiefer Sorge, ach, wie viel ist noch verborgen, was ich immer noch nicht weiß. Und das ist im Grunde genommen die Ergänzung zu dem, was Christian da gesagt hat.
1984, da warst du irgendwie, weiß ich nicht, 22 oder so, ne? Oder nee. Nein, aber das hört sich so wirklich an. Damals, man kriegt ein Poesiealbum und die Eltern haben dann irgendwie einen schönen Satz rausgesucht, den man da reingeschrieben hat.
Ja, es muss so die Zeit gewesen sein. Ich bin damals in die 5.
Also du warst 10. Wir können das auflösen. Ja, 10 oder 11.
Und das war 1984, das war ja ein durchaus spannendes Jahr mit dieser lustigen Europameisterschaft in Frankreich, vor allen Dingen aber natürlich mit den Olympischen Spielen in Los Angeles, mit dem reinfliegenden
Mann. Und dem Astronauten, super.
Lustig war, an den erinnert sich von dieser Eröffnungsfeier wirklich jeder.
Das war eben nicht von dieser Welt.
Ein anderer wichtiger Spruch zum Gewinnen stammt ja auch aus diesem Jahr. Weil Elke Heidenreich hat damals ja die Ruhrpott-Frau gegeben und sich auf einem Fenster lehnend herausgelehnt.
Else Strattmann.
Genau. Hat damals den Satz zu Carl Lewis geprägt, der ja da als viermaliger Goldmedaillengewinner annonciert wurde und dann ja auch es geworden ist. Und dem hat sie dann den Satz zugeschrieben: Wenn ich hier eine Silbermedaille gewinne, die hänge ich mir aufs Klo, um seine Siegesabsichten so ein bisschen deutlich zu machen. Und der stammt aus dieser Feder. Ja, das war so die Zeit, wo Poesiealben dann eine Rolle gespielt haben und unter anderem dann eben auch diese sokratische Antwort auf diese Frage, der ich eben ansonsten auch nichts Qualifiziertes beizusteuern habe und die Zeit, die ich da brauchen würde, um etwas dabei zu steuern, die nutze ich dann doch lieber anders.
Nein, aber es ist natürlich schon ein Thema, wo man nochmal darauf hinweisen muss. Also, dass dieser Rüstungstrade, der ja seit 2022 extremes Momentum hatte, in den letzten Monaten immer weiter aufgefieselt ist, dass immer mehr klassische Industrieunternehmen auch entdeckt haben, dass sie ihr Know-how aus dem zivilen Bereich auch für militärische Anwendungen nutzen können, eben um etwas von diesen Defense-Budgets der Staaten zu bekommen. Und dass das natürlich auch in vielen Produkten nicht ausreichend reflektiert ist. Und das ist auch wieder so ein Thema sein könnte, was man dann doch mit einem Weltindex oder, wenn man es ein bisschen granularer hat, mit einem Industrials-Index ganz gut abgedeckt hat. Ja, wo es dann eben vielleicht nicht unbedingt einen Europe Defense ETF braucht, sondern man vielleicht etwas breiter aufgestellt ist, wenn man sagt, ich möchte ein bisschen mehr europäische Industrie haben mit einem Stocks Industrial Goods, wo du eben dann an der Spitze Unternehmen hast, wie eine Siemens, wie eine Schneider Electric, wie eine ABB, wie eine Prysmian, die ja mit global führend sind, was Zukunftstechnologien angeht, insbesondere wenn wir über Elektrifizierung und Energiemanagement sprechen, wo wir dann Unternehmen haben wie Airbus, die im Flugzeugbau eben auch ein globaler Standard sind und wo wir eben auch den gesamten Bereich Rüstung und ja, in Anführungszeichen Schwerindustrie mit abgedeckt haben, also diejenigen, die dann da auch mit rein konvergieren. Deswegen finde ich insgesamt auch diesen Sektor aus der Perspektive eines Anlegers spannend, der sagt, naja, ich habe meinen Welt-ETF, aber ich würde gerne ein bisschen mehr Europa akzentuieren. Es muss ja nicht immer der breite Markt sein, der ja dann auch recht finanzlastig ist, sondern Europa hat wirklich eine starke industrielle Basis mit sehr diversifizierten Erlösströmen und davon kann man ja dann auch mit einem solchen ETF profitieren.
Ja, und das andere Thema dabei ist eben auch immer, dass viele Sachen, die in solchen Produkten ja auch stattfinden, Software, Chips und so weiter, dann eben auch in anderen Investments ohnehin schon mit enthalten sind, wo man sich dann eben überlegen kann, ob man diese spezielle Kategorie dann mit welcher Gewichtung auch immer im Depot halten will. Ähnlich verhält es sich jetzt nicht mit einem speziellen Thema, sondern mit einem speziellen Land. Sebastian fragt, wie soll man mit dem MSCI Indonesien ETF umgehen? Dort gibt es ja eine Indexumstellung von MSCI. Man weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich hatte nun diese Indexumstellung vom MSCI in Indonesien nicht unbedingt auf meiner ersten Leseliste. Und da ist halt ein bisschen was passiert per Ende Mai, wo man von MSCI-Seite ganz offensichtlich anfängt, ein bisschen stärker auf das Governance-Thema in Indonesien zu drängen, um das mal so zu sagen. Also man wünscht sich so ein paar Sachen, die dann eben dazu führen, dass man beim Indexkonzept Veränderungen vorgenommen hat. Und der eigentliche Problemfall, der aus einer Reihe von Maßnahmen besteht und der dann aber zu einem bestimmten Ergebnis führt, ist, dass man offensichtlich im Moment gerade bei MSCI prüft, ob man Indonesien von einem Emerging Market zu einem Frontier Market zurückstuft, was dann bei der Portfoliogewichtung in weltweit orientierten Depots eben eine Rolle spielt. Und diese Spekulation und dieses Risiko haben eben dann ein bisschen Druck an die Börse von Jakarta gebracht. Lustigerweise wird mein Freund Michael demnächst wieder in Berlin sein und der wohnt ja gerade da. Da bin ich mal gespannt, ob sich das in irgendeiner Form auf das Leben von Indonesiern und in Indonesien auswirkt. Ich glaube ja nicht, aber also da ist im Moment eben ein Umbruch, den ich persönlich aber jetzt auch nicht großartig vertiefend darstellen kann, sondern nur auf der recht oberflächlichen Ebene. Da ändern sich eben gerade Dinge, die ich aber in der Tiefe nicht, also die mich in der Tiefe auch nicht so bewegen, dass es da den zeitlichen Aufwand oder dass ich bereit bin, den zeitlichen Aufwand da an den Tag zu legen, um mich da volle Kanne reinzulesen, sondern das ist dann eben eine Abfrage, wo man mal ein bisschen auch sicherlich mit KI recherchiert und dann eine Entscheidung trifft, will ich da investiert sein. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Land. Von daher kann ich jedes Investment da verstehen. Timingmäßig ist es wahrscheinlich gerade im Moment nicht so ideal.
Ja, also ich rede ja jeden Monat fix an einem Jour fix mit MSCI, habe das Thema deswegen natürlich auch auf der Agenda, weil wir ja immer dann über die Themen sprechen, die gerade sich so im Indexing-Bereich anbieten. Ja, auch sowas wie Einbeziehung von SpaceX hatte ich ja auch sehr frühzeitig schon ein paar Indikationen gegeben, weil das hilft einfach, wenn man dann direkt im Kontakt mit den Indexanbietern ist. Und hier in Indonesien haben wir ja wirklich die Situation, dass MSCI letztendlich die Angaben der Unternehmen anzweifelt, was den Free Float angeht. Wir haben in Indonesien rein statistisch erstmal ganz ordentliche Streubesitzquoten. Allerdings sind die Handelsaktivitäten an der Börse, selbst bei großen Unternehmen, irgendwie zu gering für das, was als Streubesitz ausgewiesen wird. Und MSCI hat also jetzt den Verdacht, dass insbesondere diese großen familiengeführten Konglomerate eigentlich durch Überkreuzbeteiligungen sich weitgehend selbst gehören und dass diese Free Floats viel zu gering sind, dass der indonesische Aktienmarkt also gar nicht so liquide ist, wie er eigentlich sein sollte und dass deswegen aus Liquiditätsgründen er da rausfallen müsste. Und naja, also solche Themen da nicht sauber offen zu legen, wie Aktionariate zusammensetzen, das sind ganz klare Governance-Themen und man sieht ja, für was für Verstöße Unternehmen beziehungsweise ganze Länder aus Indizes ausgeschlossen werden. Insofern ist das ein reales Risiko. MSCI hat allerdings jetzt gerade bekannt gegeben, dass man den Ausschluss noch nicht vollziehen will, sondern dass man Indonesien noch ein bisschen mehr Zeit gibt, den Kapitalmarkt wieder auf Kurs zu bringen. Ich muss allerdings auch sagen, also dieses ganz Indonesien-Narrativ, ja, es ist ja großartig. Es ist das viertgrößte Land der Welt, wenn wir mal aus der Perspektive der Bevölkerungsstärke sprechen, aber das demografische Argument, das hat ja überhaupt nicht geschlagen. Es gibt von HSBC seit 2011 einen ETF auf den MSCI Indonesia, wo wir also die Aktien, die Dividenden und die Währungs Entwicklung aggregiert drin finden. Und dieser ETF, der stand damals 2011 bei 61 Euro. Da stand er 2013 wieder. Da stand er 2015 wieder. Da stand er im Corona-Crash 2020 wieder. Und da stand er auch dann im Jahr 2025 wieder. So, und inzwischen sind wir bei einem Kurs von 34. Also fassen wir es doch einfach mal zusammen. Du hast hier in Indonesien trotz des wunderbaren demografischen Narrativs in 15 Jahren inklusive Dividenden in Euro kein Geld verdient, sondern ganz jetzt im Schluss durch diese drohenden Ausschlussmaßnahmen einfach nochmal 30% auf den Stand von 2011 verloren. Jetzt also mal wirklich ganz offen, wo soll das Argument sein, in einen solchen Markt zu investieren, gerade wenn man weiß, dass dort, was die Offenlegung von Governance-Strukturen angeht, nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Also da muss ich fragen, da muss ich nicht mit umgehen, sondern kann ich einfach sagen, brauche ich nicht.
Der Jim Rogers hat ja mal in Bezug auf Indien, wo er sich kolossal geirrt hat mit dem Ausspruch, der jetzt kommt, mal gesagt, dass es ein wunderschönes Land ist, um dort Urlaub zu machen, und ein ganz schreckliches Land sei, dort zu investieren. Und wenn man sich diesen Chart hier anguckt, also du hast jetzt gesprochen, wo man dann quasi vor einem Jahr stand und wo man aus heutiger Sicht sagen kann, mittlerweile sind sie 33% weiter, nämlich 33% weiter unten. Genau diesen Spruch kann man eigentlich hierauf übertragen. Also Indonesien ist faszinierend, traumhaft, wunderschön, sehr freundlich, auch sehr, sehr vielfältig. Aber es drängt sich jetzt auch bei mir nicht unbedingt, also trotz meiner Zuneigung für Asien und diese Märkte, drängt es sich jetzt nicht unbedingt auf, dort investiert zu sein. Und ja, von daher haben wir ein bisschen was mit auf den Weg geben können.
Und vielleicht noch ein Tipp. Also es gibt ja vielleicht noch so ein paar mehr Länder, wo man sagt, also eigentlich ein schönes Land, aber will ich jetzt da investiert sein und ist mir das jetzt wirklich wert, dafür jetzt auch nochmal ein ETF zu kaufen? Also beispielsweise der eine findet Thailand schön, der nächste Kolumbien oder sonst was, ja. Also es gibt ja auch ETF-Indizes, Emerging Markets-Indizes, die eben nicht dominiert sind von diesen drei großen Ländern, über deren Emerging Markets-Status man sprechen kann und muss, meiner Ansicht nach, nämlich Südkorea, nur bei MSCI, aber ansonsten Taiwan und auch China. Das sind ja keine klassischen Emerging Markets. Wenn man jetzt sagt, also die Länder sind irgendwie speziell vom Anlagehintergrund, die decke ich vielleicht auch über andere Konstruktionen ab. Und ich will speziell nochmal so dieses klassische Emerging Markets Narrativ haben. Dann gibt's ja nur als Anregung auch jetzt von WisdomTree einen sogenannten True Emerging Markets ETF, wo eben China, Südkorea und Taiwan fehlen und dann entsprechend die anderen Emerging Markets Regionen höher gewichtet sind. Da ist Indien und Lateinamerika natürlich führend, aber auch die haben zusammen weniger als 2/3. Und da kann man dann eben auch mit entsprechend breiter Streuung in solche Länder wie Indonesien oder Thailand gleich en passant mit investieren. Also wir wirklich die klassischen Emerging Markets mit all diesen Narrativen haben will, ja, Rohstoff, Reichtum, Aufstieg der Mittelschicht, höheres Wirtschaftswachstum und was dann nicht alles so erzählt wird, hört sich auch alles immer ganz toll an und ist ja für die Länder auch wirklich ein großer Aufstieg. Nur wir müssen sagen, dass eben die großartige Performance der Emerging Markets, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, im Wesentlichen daran hängt, dass Südkorea und Taiwan, die wirtschaftlich gesehen sicher keine Emerging Markets sind, sondern technologisch führen, extrem profitieren vom KI-Boom. Eben weil sie das Know-how dort aufgebaut haben.
Gute Nachrichten für alle Dividendenfans unter euch. Bei Scalable gibt es ein neues Feature, das euren Vermögensaufbau quasi auf Autopilot stellt. Ab sofort gibt es bei Scalable Reinvestmentpläne für Dividenden, kurz DRIPS. Damit werden eure Ausschüttungen für alle sparplanfähigen Aktien und ETF automatisch und gebührenfrei wieder in dasselbe Wertpapier investiert. Und es werden natürlich auch Bruchstücke gekauft. Ihr nehmt so mit jedem Euro und sogar mit jedem Cent den Zinseseffekt maximal mit, ganz ohne manuellen Aufwand. Einfach einmal fürs Portfolio aktiviert und zurücklehnen. Schaut euch das an in den Einstellungen unter Dividenden reinvestieren. Und wenn ihr euch das nicht anschauen könnt, dann habt ihr offenbar noch kein Konto bei Scalable und verzichtet auf knapp 4.500 verfügbare Aktiensparpläne. Ein Tagesgeldkonto mit aktuell 2,5% Zinsen, der Reinvestition von Dividenden und vielem mehr. Vielleicht ist das ja ein guter Zeitpunkt, diesen Verzicht mal zu überdenken.
So, und bei dem jetzigen Fragesteller, das ist quasi wie gemalt. Ja? Du fängst mit Emerging Markets an, ich mache jetzt mit Emerging Markets weiter, mit einem Einzelmarkt, wo ich zu Martin sage, ich hatte ja darum gebeten, dass die Fragen so gestellt wird, als würden wir beim Bier zusammenstehen. Und als ich deine Frage gelesen habe, Martin, war die Situation so, verdammt, warum stehen wir jetzt eigentlich nicht bei einem Bier zusammen? Weil das wäre total spannend, weil du stellst eine Frage zu einem Land, wo ich unbedingt mal hin will, noch nie war und was dann in Südamerika ist. Und das führt dann eben gleich zu einem MSCI Emerging Market Latin America, zu dem Christian ja vielleicht auch noch was aus den Jofixes erzählen kann mit MSCI. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht erstmal die Frage von Martin. Ich liebe Kolumbien und verbringe dort jedes Jahr Urlaub und investiere viel in kolumbianischen Kaffee zum Eigenverbrauch. Wie siehst du Investments in Lateinamerika und wie ist deine Einschätzung zum MSCI Emerging Market Latin America? Ist hier auch eingeblendet. Und Einzelaktien ist Ecopetrol, Ölaktie Kolumne, und alles gibt es auch bei Scalable. Wie ist da die Meinung? Also Ecopetrol, Christian, ich glaube, das können wir kurz machen. Da habe ich was von dir gelesen in der Vorabstimmung, was ich von dir wirklich sehr selten lese zu einem Einzelunternehmen, nämlich kenne ich nicht. Und wenn du sagst, kenne ich nicht, dann muss auch für mich gelten. Wenn er es nicht kennt, dann machen wir es mit.
Aber hört sich natürlich toll an, ja. Eco und Petrol, also super. Aber nee, überhaupt nicht mein Thema.
Können wir nicht darstellen, aber MSCI und auch Kolumbien, das ist ja zumindest etwas, wo man sich ein bisschen mal zu äußern kann. Insbesondere MSCI Emerging Markets und dann eben nicht der von mir normalerweise bevorzugte Asia, sondern der für Latin America.
Ja, also Kolumbien spielt ja da jetzt keine ganz große Rolle. Das sind gerade mal 2,5% in diesem Index. Der wird natürlich dominiert von Brasilien mit über der Hälfte und dann über ein Viertel ist Mexiko. Ist eigentlich so ein Kramer-Index, ne? Weil er wirklich günstig bewertet ist. Wenn wir, also Index-KGVs immer schwierig, ja, habe ich oft genug darauf hingewiesen, aber wenn man es einfach mal innerhalb des MSCI-Universums vergleicht, hast du in Lateinamerika etwa 10-mal erwarteter Gewinn und in Indien hast du immer noch 20-mal erwarteter Gewinn, obwohl der indische Markt deutlich runtergekommen ist. In Lateinamerika eben in den letzten 2 Jahren ganz ordentlich gelaufen ist. Das war auch mal ganz gut so und es war auch an der Zeit dafür, denn 2011 bis 2024 hat man in Lateinamerika ja per Saldo nichts verdient, ja, trotz Dividenden. Aber in Euro war das dann eine wilde Rallye hin und her, aber es ist am Ende eben nichts rausgekommen. Und jetzt haben wir dann halt seit etwa 2 Jahren auch wieder diesen Nachholbedarf. Das zeigt auch, wie lange der Atem sein kann, den man für Emerging Markets entsprechend braucht. Wenn man zu dem Land einen besonderen Zugang hat, wenn man wirklich auch mal Emerging Markets im Portfolio stärken möchte, die günstiger bewertet sind, wenn man auch davon ausgeht, dass die US-Sicherheitsstrategie, die ja stärker auf Lateinamerika schaut, als das vielleicht in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist, positiven Einfluss insgesamt hat, dann ist das durchaus ein Land, was man als Satellit eben dazufügen kann oder eine Region. Was ein bisschen, wenn du jetzt hier nochmal auf deine Frage zurückkomme mit MSCI, was ein bisschen merkwürdig ist, wenn du in den Index reingehst, in den MSCI Emerging Latin, dann siehst du da die üblichen Verdächtigen. Du siehst eine Vale beispielsweise aus Brasilien, den Rohstoffkonzern. Du siehst eine Petro Brasileiro. Du siehst natürlich eine Grupo Mexico. Dann findest du dort eine Nu Holdings, also die Obergesellschaft der Nu Bank, die in Brasilien als Fintech gegründet wurde und jetzt sogar den Sprung in die USA wagt. Aber dann scrollst du da so durch und du vermisst tatsächlich ein Unternehmen, was eigentlich für Lateinamerika steht. Und das ist Mercado Libre, gleichzeitig das größte lateinamerikanische Börsenunternehmen. Das fehlt im MSCI Emerging Latin America. Und das, wo man sich doch fragt, hä, wie kann das denn sein? Die wurden mal gegründet in Argentinien, sind mittlerweile ansässig in Uruguay und bedienen den gesamten lateinamerikanischen Kontinent mit ihren E-Commerce- und Fintech-Services. Wie kann das sein, dass die nicht im MSCI Emerging Latin America sind? Ja, der Grund ist tatsächlich dann wirklich die Indexmechanik von MSCI für die Zuordnung. Sind nämlich zwei Themen wichtig, nämlich einerseits der Sitz des Unternehmens juristisch und die primäre Börsennotierung. Und der juristische Sitz von Mercado Libre ist nun mal nicht in Lateinamerika, sondern in Delaware, USA. Und die primäre Börsennotierung, die ist eben auch in den USA. Und insofern, weil beide Merkmale gleich sind, gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass Mercado Libre eben nicht im Latin America Index enthalten ist, sondern tatsächlich dann in verschwindend kleiner Dosis im MSCI USA.
Und damit, glaube ich, haben wir das Thema auch besprochen. Ich kann zu Kolumbien nur sagen, dass es mich da total hinzieht. Ich wahnsinnig gerne mal in Medellin insbesondere wäre, von der Stadt, von der ich bisher im Wesentlichen Positives gehört habe. Ich finde auch ganz gut, dass du den Kaffee dort zum Eigenverbrauch konsumierst und nicht ein anderes K-Produkt für das Kolumbien relativ bekannt ist. Ich glaube, das ist die bessere Wahl. Auch die preiswertere Wahl und wir machen dann einfach mal weiter mit der, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, dann wahrscheinlich letzten Frage für heute und die geht so ein bisschen in den Fantasiebereich, denn ich habe mir hier den Namen Head aufgeschrieben, jetzt weiß ich nicht, ob ich was falsch übertragen habe oder ob du das so eingetragen hast, aber die ist genauso gestellt. Was machen Kramer und Röhl eigentlich, wenn Geld ersatzlos abgeschafft wird? Und ich glaube, Christian, können wir einfach relativ klar beantworten. Das würde uns vermutlich gar nicht so sehr treffen, weil wir gar nicht so viel Geld in der eigentlichen Form haben, sondern das, was wir, wozu man Geld eben benutzen kann, nämlich als ein Zahlungsmittel, das relativ eifrig genutzt haben, um eben auf der einen Seite zu bezahlen, auf der anderen Seite könnte man auch sagen, zu tauschen, nämlich von einem Geldmittel hin in Aktien, ETF, Immobilien und sonstiges dieses Geld gebracht haben. Also ich kann jetzt nicht so sagen, das wäre jetzt ein bisschen irritierend, was dann passiert, aber dann würden wir uns wahrscheinlich auch irgendwie zurechtfinden. Und irgendwas muss es ja geben.
Ich stelle mir dann so einfach so ein paar praktische Fragen, wenn es kein Geld mehr gibt. Kriege ich dann meine Coca-Cola-Dividende in Monsterdosen ausgezahlt? Weil die sind ja immerhin daran beteiligt. Also dann könnte ich da durchaus dran leben. Müsste ich wahrscheinlich irgendwie noch ein bisschen Coca-Cola dazu kaufen, um meinen Monsterbedarf zu decken. Wobei, wie kauft man dann eigentlich? Ja, ist ein spannendes Thema, aber
das ist ein schönes Beispiel, weil ich habe ja auch Coca-Cola-Aktien. Ich kriege ja auch eine Coca-Cola-Dividende. Ich würde natürlich auf die Coca-Cola Zero gehen. Und dann haben wir gleich den ersten Tauschmarkt, weil ich brauche Monster nicht. Das heißt, ich würde meine Monsterdosen, nicht mit dem Bollerwagen, aber der Smart ist ja auch nicht viel größer, bei dir also vorbeibringen.
Ja, aber hör mal, jedes Mal, wenn du bei mir bist, süppelst du mir so ein Monster weg. Heißt ja jetzt, du trinkst ja auch Monster.
Ja, aber nicht in denen, also ich trinke es mal, um zu gucken, schmeckt mir immer noch nicht. Und das ist meistens so. Außer Mango, ich glaube, das fand ich mal ganz lecker. Bin mir aber auch nicht sicher, ob das Monster war. Ist nicht mein Ding.
Nein, aber es ist ein spannendes Gedankenexperiment, das vor allem eines nochmal klar macht, dass Geld eben kein Wertaufbewahrungsmittel ist. Sondern ein Tauschmittel ist und dass man, wenn man Werte aufbewahren will und möchte, dass Werte sich erhöhen, man eben diese Werte in produktive Assets überführen muss. Und dann sind wir eben bei Unternehmensbeteiligungen, egal in welcher Form sie verbrieft sind, oder wir sind bei Immobilien. Oder wir sind vielleicht auch bei irgendetwas, was schon länger seinen Wert bewiesen hat. Und da wären wir dann bei Gold. Oder vielleicht auch bei Silber. Aber Ich glaube, das ist sehr wichtig anzuerkennen, dass Geld nicht die Aufgabe hat, Werte zu bewahren. Das wird ja häufig erwähnt, wenn wir dann über dieses inflationäre Grundrauschen sprechen. Ja, 2% inflationäres Grundrauschen führen über die Zeit dazu, etwa seit der Euro-Einführung, dass eben ein Drittel der Kaufkraft verloren gegangen ist. Aber Geld ist eben nicht dazu da, es einfach hinzulegen und zu warten, dass es mehr wird oder zumindest seinen Wert behält, sondern Geld muss in Umlauf gebracht werden.
So, und da sind wir ja im Grunde genommen auch hier. Also hier von diesen heute halt 400 knapp 9.000 Euro ist es eben so, dass davon eben 15.800 als zukünftiges Tauschmittel in irgendeiner Form auch einen hoffentlichen Wertaufbewahrungscharakter haben, der aber eben relativ schmal, trotz der attraktiven Höhe von 2,5% bei Scalable, aber auf einer langfristigen Ebene, verglichen mit einer Inflationsrate, wie sie langfristig ist, eben nicht ausreichend dann verzinst ist für mich. Und da ist man dann eben in der Situation, wo man sich eben seine Gedanken machen muss. Was macht man mit dem Geld? Hier sind es eben bei mir der Großteil, der dann eben in Aktien und so weiter verteilt ist, wo man sich dann eben auch immer mal wieder die Inside-Funktion in Erinnerung rufen kann, um dann nochmal aufgelistet zu bekommen, wie das eigentlich investiert ist. So. Und da sind wir dann eben, das ist der Teil, wo man Werte aufbewahren kann und wo man dann eben auch kontrollieren kann, wie bin ich denn eigentlich gerade selber aufgestellt. Und das sind dann bei mir eben in dieser Konstellation mit diesem Depot 81% Aktien, dann kommen nochmal 15% ETFs damit rein und dann kann man sich das Ganze hier noch so ein bisschen angucken. Das Schöne bei Geld, und das wäre dann ein bisschen traurig, wenn das nicht mehr ginge, ist aber nicht nur, dass man Geld, was man zu viel hat, eben sich in irgendeiner Form auch aufbewahren kann, sondern dass es eben auch noch diese Funktion des Kredits gibt. Das heißt, wenn ich irgendwelche Werte habe, die bewertet werden können, dann kann ich diese Werte auch quasi verpfänden und dann dafür nutzen, um mir sehr, sehr günstig, und der Zinssatz ist mit 3,49% eben, ja, auch da muss man immer dazu sagen, 25.06. sehr, sehr niedrig. Aber eine Sache, die ich ohnehin schon länger vorhatte, die wollte ich dann eigentlich lieber in der Sendung machen, und mache das jetzt eben auch genau, denn bei den Kredithöhen bei Scalable hat sich ein bisschen was getan. Ich hatte das hier noch nicht thematisiert, aber weil ich diesen Zinssatz von 3,5% eben so sensationell finde, kann ich das hier mal machen und mir damit eben auch schon mal die Flexibilität sichern, die ich in irgendwelchen Situationen eben auch mal brauche, und mal sehen, bei welchem Kredithöchstbetrag ich dann ankomme. Mir wäre ein glatter Betrag relativ lieb. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn euch das mal beschäftigt und wenn ihr möglicherweise auch mal an der einen oder anderen Stelle euren Dispo in Anspruch genommen habt, könnt ihr sicher sein, dass der mit höheren Zinsen versehen ist als diese 3,49. Also denkt dann im Zweifelsfall, wenn das kurzfristig mal notwendig ist, also zumindest auch darüber nach, diesen Kreditbereich bei Scalable zu nutzen. Und Christian hat es eben gesagt, wir reden über Wertaufbewahrungsmittel nicht so sehr, sondern da soll es nur kurzfristig liegen. Bei Zahlungsmitteln wird es dann halt ein bisschen beschwerlich, ne? Weil wir wollen ja nicht mit Gold, also mit Gold werden ja sowieso nur größere Sachen. Wenn man sich überlegt, dass dieses 5 Mark große Feinünzchen eben auch mit knapp 4.000 Dollar als in Geldwert daherkommt. Also wir wollen nicht mit Gold, wir wollen nicht mit Silber, wir wollen auch nicht mit Muscheln zahlen, wir wollen auch nicht mit Zigaretten bezahlen, was für uns ohnehin so ein bisschen eingeschränkt ist. Wir wollen auch nicht mit Whiskyflaschen, auch nicht mit Wein und auch nicht mit Champagnerflaschen bezahlen. Das wollen wir alles nicht. Also die Frage ist schön, aber ich glaube, wenn das Geld so oder wenn das Geld, was wir heute nutzen, abgeschafft wird, dann gibt es sehr, sehr schnell und wahrscheinlich dann taggleich ein neues, weil anders sind weltweit Warenströme oder auch ganz einfache Transaktionen. Ich will eine Cola Zero, wer gibt sie mir? Der Automat oder der kleine Händler? Das wird ohne Geld nicht funktionieren, von daher ist es eine lustige theoretische Frage, eine, die sich so aber nie stellen wird, weil irgendwas anderes hintreten wird. Und ansonsten geht es eben vor allen Dingen darum, gar nicht so viel Geld in der Form zu haben, sondern eben Werte zu haben, die man verfolgt. Ob nun bei Echtgeld oder woanders, aber es geht um Investments.
Ja, und mir wäre es jetzt eigentlich ganz lieb, ein bisschen von diesem Tausch mit dem Geld gegen ein eisgekühltes Monster und vielleicht auch etwas zu essen eintauschen zu dürfen. Insofern, vielen Dank an alle, die dabei waren bei der Sendung. Tobias, an dich, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Ja, ich freue mich aufs nächste Mal und ab Juli geht es dann auch wieder verstärkt mit ETF-Content weiter. Dazu dann eben mehr bei Echtgeld TV. Ihr bleibt gesund, ihr bleibt hitzeentspannt, ihr bleibt investiert. Und ihr seid hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Tschüss aus dem warmen Berlin. Macht's gut.